ARD Sounds.
NDR Info. Intensivstation.
So, hier sind wir wieder mit dem satirischen Blick zurück und nach vorn.
Das ist das Ambitionsniveau, in dem wir uns befinden.
So sieht's aus. Am Mikrofon ist Stefan Fritsche.
Und auch das kann uns nicht zufriedenstellen.
Bäh, 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 die Frau Reiche. Irgendwie ist sie immer die Beauftragte für schlechte Laune, Temperaturen um den Gefrierpunkt und fossile Lust. Quasi Stimmungskillerin.
Und wenn wir jetzt gemeinsam raus wollen aus dieser auch schlechten Stimmung, dann müssen wir gemeinsam fröhlich an die Arbeit gehen.
Oder ein positiver Kanzler nach dem ersten Jahr. Fröhlich an die Arbeit gehen. Nichts anderes machen wir hier in der Intensivstation.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
So, oder?
Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem realen BIP-Wachstum von 0,5%. Die Jahresprojektion von Januar haben wir deshalb herunterkorrigiert um jeweils 0,5 Prozentpunkt.
Und zack, Temperatur gleich wieder auf Null. Die Frau Reiche, ey. Vielleicht könnte sie allein die Erwärmung des Kontinents aufhalten. Naja. So, also es ist wie jeden Monat. Kaum angefangen ist er auch schon wieder rum. Aprilkritiker nennen ihn auch den schnellen und schmutzigen April. Macht auch irgendwie nichts, weil so toll war er ja nun tatsächlich nicht.
Ohne zügige und entschlossene Reformen fehlt unserem Land die Grundlage, künftig Wachstum und Wohlstand sicherzustellen.
Schon wieder. Boah, ich frage mich, ob die privat auch so ist, wenn sie mit ihrem Partner Karl Theodor zu Guttenberg zusammen ist. Nein, Karl Theodor, ohne dass wir tun, was ich sage, fehlt unsere Beziehung die Grundlage, um Wachstum und Wohlfühlen sicherzustellen. Also räumen die Küche auf. Ja, jede Koalition braucht eine Reizfigur und man dachte schon, neben Spahn gibt es niemand anderes mehr, der oder die diesen speziellen einen Unterschied machen kann. Also quasi den Unterschied vom Unterschied.
Wir wollen alle gemeinsam in einem Boot diesen Unterschied machen, den es braucht.
Ja, mehr Unterschied geht nicht, denkt man da ja spontan. Unterschied im Boot mit Unterschiedsrettungswesten und Unterschiedskurs. Und vielleicht liegt da noch ein Wal mit drin im Unterschiedsboot. Aber den Unterschied, den Spahn macht, den kann Katharina Reiche auch. Ist ja klar. Es ist eben ein Gute-Laune-Unterschied. Ja? Und wie war das noch mit der schrumpfenden Bevölkerung?
An der Demografie ist auch wenig bis gar nichts zu drehen.
Ja, auch das noch. Ja, boah, dann schieben wir das doch bitte mal in den Mai oder Juni. Der April ist echt voll mit schlechten Nachrichten.
Die Zahl der Geburten in Deutschland hat den niedrigsten Stand seit 1946 erreicht. Etwa 654.300 Kinder wurden nach vorläufigen Informationen im vergangenen Jahr geboren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 1,01 Millionen Menschen seien gestorben. Das sei das größte Geburtendefizit der Nachkriegszeit.
Okay, nicht nur kein Wachstum, kein Wohlstand, auch bald keine Kinder mehr. Wow. Ja, dann geht ja demnächst einiges verloren.
Sprüche, die bald nicht mehr gehen.
Kinder, wie die Zeit vergeht.
Kinder, Kinder, ist das schön.
Eltern haften für ihre Kinder.
Filme, die bald nicht mehr gehen.
Die Kinder von Bullabü.
Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Die dicken Kinder von Landau.
Songs, die bald nicht mehr gehen.
Kinder an die Macht.
Ihr Kinderlein kommet.
Kleiner Fratz auf dem Kinderrad.
Produkte, die bald nicht mehr gehen.
Kinderüberraschung.
Kindersitze.
Kinderteller.
Unterm Strich, tschüss Kinder, hätte alles so schön sein können mit euch. Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn. Der April war ja eigentlich, wie ich schon sagte, verzichtbar, weil er ein absoluter Krisenmonat war.
Geht es ja vor allen Dingen eben um die Blockade der Meermenge von Hormus.
Und was für eine Meermenge. USA und Iran blockieren jeder für sich und Iran will weiterhin Maut, gibt aber auch Rabatte.
Fahre nonstop durch die Straße von Hormus mit dem neuen Mullah Maut Prepaid Pass von Ayatoll Collect. Einfach vorab bezahlen, die Vignette gut sichtbar auf den Frachter kleben und weiterfahren.
Bargeldlos und ohne Verhandlungen.
Der Mullah Maut Prepaid Pass.
Wenn deine Fracht im Meer feststeckt, kommst du voran mit Ayatoll Collect.
Soll ja jetzt auch Tages-, Wochen- und Monatskarten sowie Gruppenkarten geben. Trotzdem bleibt die Energiekrise. Ja? USA und Iran reden nicht. Waffenruhe hat Trump bis auf Weiteres verlängert, weil er sonst keine zu Hause mehr hat. Okay, das dauert ein bisschen. Ja, und zum Glück gibt es seinen alten Freund Friedrich noch.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
Kein Plan, keine Ahnung, kein Ausstieg. Merz nennt Trump einen Vollhonk, sagt es aber natürlich ganz anders. Aber endlich sagt er es mal. Diese ewige Makrotisierungs-Analdiplomatie konnte selbst Merz ja nicht mehr ertragen.
Also man kann sich natürlich als deutscher Bundeskanzler auch nicht zum Horst machen.
Nein, das soll der Friedrich bitte nicht. Übrigens schlimm, dass dieser Name so in Verruf geraten ist. Ja? Ihr Horste da draußen, ich finde das auch nicht so toll. Kopf hoch, es ist wahrscheinlich nur eine vorübergehende sprachliche Entgleisung. Also das nur nebenbei.
Und wenn man jetzt so tut, als wäre da alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann verliert man ja auch als Bundeskanzler die Glaubwürdigkeit im eigenen Land.
Auch wenn es bedeutet, ja, dass wir jetzt bestraft werden. Germany-Bashing, Truppenabzug, keine neuen Raketen, 25% Zölle auf Autos und LKW. Und bis morgen 100-mal aufschreiben, ich soll Donald Trump nicht kritisieren. So. Ja, längst versucht ja auch die Wissenschaft, Donald Trump zu entschlüsseln. Die Trump-Forschung ist ja schon recht weit. Und woran da genau geforscht wird, das will ich jetzt mal klären mit Professor Dr. Dieter Schmoller vom Institut für Narzissmusforschung und Vulkanologie der Universität Worpswede. Herr Professor, schönen guten Tag. Ich frage mal ganz direkt, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Donald Trump zu erforschen?
Reine Neugier und ein paar Bier zu viel mit meinen Doktoranden.
Und was ist das Ziel Ihrer Arbeit?
Wir wollen herausfinden, ob Trump physikalisch zu erklären ist. Mhm. Oder eine Naturgewalt, die irgendwo zwischen Vulkanausbruch und Shitstorm anzusiedeln ist.
Und wie muss ich mir jetzt Ihre Arbeit konkret vorstellen? Was genau untersuchen Sie?
Ja, wir analysieren Sprachmuster, Entscheidungsfindung und den Einfluss von Spiegeln. Denn Spiegel, beobachten wir, verursachen bei Trump eine starke Wechselwirkung zwischen Selbstwahrnehmung und Realität. Wobei am Ende des Prozesses die Realität der Selbstwahrnehmung angepasst wurde.
Das klingt aber nach anspruchsvoller Forschung.
Absolut. Wir mussten für die Trump-Erforschung völlig neue Methoden entwickeln. Klassische Logik versagt hier komplett. Unser Zahlensystem hat für ihn keinerlei Relevanz. Mhm. Sogar die Zeit verläuft bei unserem Untersuchungsgegenstand nicht linear. So kann gestern Gesagtes heute nie passiert und immer schon so gewesen sein. Und das gleichzeitig.
Oh. Gibt es denn schon Ergebnisse?
Nun, wir konnten nachweisen, dass Aussagen bei Trump völlig losgelöst von Fakten entstehen. Mhm. Verantwortlich dafür ist ein exorbitanter Wert an freien Radikalen im System. Diese wiederum werden durch Kritik derart aufgeladen, dass es zu einer sogenannten freien Meinungsfusion kommen kann, bei der eine extreme Energie freigesetzt wird. Und diese Energie wird dann nahezu verlustfrei in Form von Beleidigungen oder Zollandrohungen aus dem System abgeleitet. Wir nennen das Ganze Aufmerksamkeitsumwandlung. Außerdem haben wir festgestellt, dass bei Trump längere Exposition zu Verwirrung und Ironieverlust führt, sowie dem plötzlichen Bedürfnis, alles in Großbuchstaben zu schreiben.
Tja, also Kritiker Ihrer Forschung sagen aber, Entschuldigung, das ist alles nicht ganz neu.
Ja, das stimmt. Ähnliche Muster haben wir auch schon bei Viktor Orban, Kim Jong-un und Oliver Kahn beobachten können. Neu bei Trump ist die Reinheit. Wir haben es hier mit einem nahezu destillierten Zustand zu tun, komplett frei von Selbstzweifeln oder Rückständen von Kritik.
Abschließend die Frage noch, Herr Professor. Glauben Sie, Sie werden Trump irgendwann komplett verstehen?
Nun, davon gehe ich fest aus. Wir Forscher lernen ja auch durch unsere Arbeit hinzu. Und zur Not passen wir unsere Definition von Verstehen einfach an.
Ah, verstehe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor.
Sehr gern.
So, der Iran-Konflikt bleibt und kostet uns vielleicht den Sommerurlaub, weil sich Flugzeuge nach Mallorca eben noch nicht mit Wut betanken lassen oder mit Zapfsäulenfrust. Davon gibt es ja bei uns jetzt gerade genug.
Da platzt mir wirklich auch der Kragen, weil das ist eine, und ich sage es ganz deutlich, eine Unverschämtheit.
Sagt der Chef des Mittelstands Christoph Ahlhaus zur 1.000-Euro-Prämie. Übrigens, kennen Sie irgendjemanden, der diese Prämie bekommen hat? Ich kenne niemanden. Und auch niemanden, der jemanden kennt, der von jemandem gehört hätte, der jemals, Sie wissen schon.
Es war vielleicht nicht ganz die cleverste Idee, das kann man durchaus sagen.
Ja, nicht die cleverste Idee. Das kommt aber sehr früh, diese Erkenntnis. Eine Vaseline-Kritik von Unionshaushälter Matthias Mittelberg. Eigentlich wollte er sagen, eine strunzendoofe Volltrottel-Idee, ich habe damit übrigens nichts zu tun. Ja, und jetzt gucken wir wieder um 12 Uhr nach oben auf diese Preistafeln der Tankstellen, erinnern uns an diese magischen 17 Cent, sehen 2,28 Euro beim Diesel und fragen uns, wo das Kartellamt denn bleibt und wie lange die Gewinnparty der Mineralöligen wohl andauert.
Ich glaube, das muss man jetzt mit Humor nehmen, ne, dass man verarscht wird.
Oder um es jetzt doch nochmal anders zu sagen.
Und auch das kann uns nicht zufriedenstellen.
Ja, danke. Und der Umgang innerhalb der Koalition kann einen auch nicht zufriedenstellen. Was da in der Villa Borsig beim Spitzentreffen der Koalitionäre hinter dicken Mauern an mutmaßlicher Aggression hochkam, boah, das war offenbar ziemlich heftig. Es soll laut geworden sein. Es war auch von Brüllerei die Rede.
Dann lasse ich mich als SPD-Vorsitzender sehr gerne anbrüllen.
Ja, der eine sagt so und der andere sagt so.
Ich will auch nochmal klarstellen, ich brülle niemanden an.
Ja, so ist es mit der Wahrnehmung. Ne? Was für den einen sanftes Gesäusel ist, mag für den anderen schon weit mehr sein.
Warum schreist du mich dann so an?
Ich schreie dich nicht an!
Lars lässt sich gerne anbrüllen. Und was ist mit dir? 090, März mal die 6. Ein schreiender Kanzler aus deiner Region wartet darauf, dir ins Ohr zu blöken. Du hast Lust auf laut?
Ich brülle nicht.
090, März mal die 6. Frag nach Friedrich.
Und ich schrei immer noch nach Liebe. Ja, ich schrei immer noch nach dir.
Was uns aber zufriedengestellt hat im April, war diese Einheit, diese Empathie, dieses Miteinander, dieses fokussierte Helfen, was sage ich, das Retten, dieses Engagement. Es war eine der positivsten Geschichten, die wir je erlebt haben und das alles live und in Farbe und im Fernsehen und auf Social und überall. Ein Buckelwahl schaffte das, was die Politik nicht mehr schafft. Die Einheit des Denkens, Hoffens und Bangens in dieser Republik. Die Kraft des Glaubens von uns allen zu aktivieren. Haushalt, Gesundheitsreform, Energiekrise, alles wurscht. Solange Timmy lebt. Und solange Minister Backhaus in MacPom ganz dicht an seiner Seite war.
Ich bin auch ein Flüsterer.
Und was für einer. Deswegen ist Timmy ja auch nach MacPom, weil er wusste, da ist ein Tierfreund.
Und kann auch mit Tieren gut umgehen, das will ich mal festhalten.
Und der informiert uns verlässlich über seine Tierliebe.
Wir bitten, dass wir, was die Öffentlichkeitsarbeit anbetrifft, wenigstens einmal am Tag eine vernünftige, klare Positionierung und Darstellung machen. Am liebsten
um 12 Uhr. Ja, damit haben wir doch gute Erfahrungen gemacht. Gut, beim nächsten Wahl mal. Ja? Und weil es alles so wunderbar war, geht Backhaus auch noch einen Schritt weiter.
Und meine Idee von heute Nacht will ich auch sagen. Ich glaube, wir sollten, egal was passiert, für ihn eine Symbolik entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass das in die Geschichte eingeht, dieses Landes. Und dass man ihm etwas Bleibendes gibt. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine Bronzefigur irgendwann hier herstellen.
Bäm, Bronzestatue, das ist ja wohl das Mindeste. Ah, da muss noch mehr passieren. Ehrenbürgerschaft muss kommen, Mausoleum sowieso und vielleicht Umbenennung der Straße vor dem Backhausministerium in Wall Street. Und vielleicht ein MacPom-Feiertag am 28. April, am Tag, als Timmy im Lastkram abtransportiert wurde. Also faktisch gerettet wurde. Vorher gab es ja auch noch Tausende von Sachverständigen, Tierschützern und Wahlrettern, die alle ihren Lebertran dazufügen mussten. Gut, dass man dann auch mal eine ernstzunehmende Stimme in der allgemeinen Kakophonie vernahm.
Ja, hör mal, der Wahl-Timmy, ja, der hat eine gute Taktik. Der läuft einfach auf Grund und bleibt da liegen. Weißt du, siehst du, muss jetzt auch nicht von alleine zurück in den Atlantik. Alles ohne ADAC-Mitgliedschaft und hat alles noch umsonst, verstehst du? Ich hab so einen Hals. Weißt du, wie oft bin ich mit meinem Seat Ibiza liegen geblieben, weißt du? Das war ein teurer Kran, dann sag ich dir aber. Also mir ist ja zu viel um diesen Fisch da.
Ja, danke, Horst. Jetzt ist Timmy wahrscheinlich irgendwo in der Nordsee, ausgesetzt und frei und unterwegs zur nächsten Sandbank. Aber er hinterlässt uns ja einen Film. Deutschland bankt, zittert, betet.
Ich bete persönlich jetzt mittlerweile abends und ich glaube an dieses Tier.
Seit Nemo hat es nicht mehr so viel Empathie für einen einzigen Fisch gegeben.
Kein Fisch, ein Wal.
Wal gegeben.
Beeilt euch, Leute! Es geht ihm ziemlich schlecht!
Free Timmy.
Gestrandet und geliebt.
Und als ich ganz dort war, hat er sich so bewegt, ja, und hat mir echt Zeichen gegeben. Und ich habe immer gesagt, ich liebe dich.
Es ist die wahre Geschichte von Timmy Hope Pöhl, der sich opferte, um uns zu einen.
Ja, ich glaube, wir alle sind der Wal.
Free Timmy.
Er hat echt gut mitgemacht. Das Schöne ist, er hat sogar zweimal wirklich das Maul aufgemacht.
Ein bewegender Live-Film-Feed voller Hoffnung, aber auch voller Metaphern.
Ich bin wirklich ziemlich runter mit meinen Nerven, aber meine Drahtseile funktionieren noch.
Dieser Wal ist wie wir, ist wie Deutschland.
Er ist dick und groß und unbeweglich. Er ist gestrandet, er ist vom Kurs abgekommen. Er kann sich nicht bewegen, kommt von der Sandbank nicht runter.
Aber er lebt, kämpft, atmet und...
Er schluckt. Naja, er hat Zungenaktivität, er kann schlucken.
Bewegender kann ein Fischfilm gar nicht sein.
Wal, mein Gott!
Walfilm gar nicht sein.
Free Timmy!
Eine unglaublich wahre Geschichte direkt vor unseren Augen. Ausgang offen. Jetzt in Ihrem ganz privaten Gefühlskino. Auch die Fortsetzung ist bereits in Vorbereitung.
Wir haben ja den nächsten im Anmarsch. Ich hoffe, er bleibt in Flensburg, sonst bekommt er Punkte. Das will ich auch schon mal sagen.
Timmy ahnt ja gar nicht, was er bei uns und in uns alles ausgelöst hat. Social Media boomte, Helfer und Skeptiker lieferten sich Wortschlachten. Die Frontlinie verlief zwischen helft ihm und lasst ihn sterben. Aber, weil wir ja Tiere mit Namen dann doch plötzlich ins Herz schließen, überwog unser Helfersyndrom. Tränenreich war's. Unser Mitleid mit der Kreatur hatte ein Ziel. Timmy muss leben. Millionen namenlose Tiere weltweit verlangen jetzt auch endlich Namen zu bekommen, sodass wir an der Fleischtheke konkret wissen, heute gibt's frischen Nacken vom Günther, Ribeye von Hans Herbert und gemischtes Hack von Ursel, Michel und Thorsten. Darf's da etwas mehr sein? Auf keinen Fall! Ich will gar kein Fleisch mehr! Timmy bekommt es ja alles nicht mehr mit. Hoffen wir, dass er nicht zurückkommt und sich wieder beim Backhaus vor die Tür legt. Obwohl unter Comedy-Aspekt, naja, nee. Nee, ich verzichte gern drauf. Aber die Ostseefischer, die wird dann jetzt ein neues Geschäft. Wenn Timmy nämlich mit seinen Kumpels wieder zurückkäme, dann geht's aber ab auf der Ostsee.
So, Kennings, willkommen an Bord der Henriette 3. Ich bin Captain Malte Hansen und ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer ersten Whale-Watching-Tour. Hier vor unserer schönen Insel Rügen. Wir Hansen sind ja seit Generationen eine Fischerfamilie und mit der Henriette sind wir hauptsächlich auf Hering und Dorsch gegangen.
Und wie sind Sie dann aufs Whale-Watching gekommen?
Naja, da war ja die Geschichte mit dem Timmy, also diesem Buckelwal. Und da habe ich gesehen, was da mit den Leuten los war. Die fahren dem Vieh von Bucht zu Bucht hinterher, übernachten am Strand, nur um in der Nähe zu sein, wenn er mal kurz die Fluke hebt. Und dann spenden sie Geld für Schwimmflügel und Saugbagger.
Das ist doch klar, dass man sich da einsetzt, wenn so ein großartiges Tier gerettet werden soll.
Boah, wie man es nimmt. Also auf dem Weg zum Strand überholen die Leute zwei Tiertransporter mit Schweinen und fahren an drei Hühnerhöfen vorbei. Aber ein einzelner Wal treibt ihnen die Tränen in die Augen. Aber bitte, ich sag mal, wenn die das so haben wollen und ich dran verdienen kann, dann nehme ich das natürlich mit.
Und wann sehen wir denn jetzt die Wale?
Also... In Kanada und vor den Azoren, da geben die Kollegen ja auch keine Garantie. Wilde Tiere sind nun mal wilde Tiere. Also Whale-Watching heißt ja lediglich, dass man rausfährt und nach den Walen Ausschau hält. Ne? An manchen Tagen sieht man welche und an anderen eben nicht. Und,
ich sehe was.
Ich auch. Das ist sein Rücken.
Ein tolles Exemplar. Also mehr geht nicht. Ne?
Toll. Fahren Sie mal näher ran.
Absolut nicht. Wir wollen ja hier auch die ersten Exemplare nicht stören. Nachher flüchten die wieder zurück in den Atlantik. Das wollen wir doch wohl alle nicht. Also mit diesen großartigen Natureindrücken fahren wir jetzt zurück. Schön, dass wir so viel Glück an der...
Moment mal, mit dem Fernglas kann ich... das ist doch gar kein Wal.
Was?
Das ist ein schwarzes Schlauchboot.
Oh, ja, noch. Also das ist mein Sohn Jörg in seinem Schlauchboot. Aber der gibt eigentlich auch einen ganz guten Wal ab. Solange noch nicht so viele Wale in der Ostsee sind, helfen wir halt ein bisschen nach. Nehmen Sie das einfach als Vorbote, ne? Also heute noch Schlauchboote, morgen schon Wale.
Ich will mein Geld zurück, sofort.
Also der Jörg kann auch mit einer Elektropumpe und einem Schlauch eine täuschend echte Fontäne.
Den vollen Preis und ein kostenloses Fischbrötchen für die verlorene Zeit.
So nämlich.
Oder die Henriette wird zum U-Boot.
Die können den Klimawandel aber auch kein Stück abwarten, diese Touris.
Ich habe hier zwischendurch einen Podcast-Tipp für Sie. Der unterschätzteste Satiriker Deutschlands im Körper eines Rockmusikers, ja, Sie ahnen, Udo Lindenberg wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Und passend dazu gibt's den Udo-Podcast, Titel Udo, ein Leben an der Grenze. Die absolute Udo-Lindenberg-Story, wie er wurde, was er ist. In 6 Teilen. Apropos Grenze.
Der Mauerfall, das war die größte Party meines Lebens. Das war unvergesslich. Das war so wunderschön. Ja, ich bin dann hingezischt nach Berlin. Und ein Freund rief mich an, ey, Berlin, Mauer fällt, glaubst du nicht und so. Ne? Ja, und endlich das, wovon ich ja auch immer geträumt hatte und was, ich auch, was wir angestrebt hatten, dass so ein Tag kommt, dass das geschieht. Ja? Das war, plötzlich war es so.
Udo, ein Leben an der Grenze, der 6-teilige Podcast ab 6. Mai in der neuen ARD Sounds App. Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche und wir dürfen uns freuen, denn seit April steht der Gesundung des Gesundheitssystems nichts mehr im Wege.
Ja, ich habe immer gesagt, es wird ein Paket geben, das alle mit ins Boot nimmt.
Ja, da ist es übrigens wieder, dieses Boot.
Wir wollen alle gemeinsam in einem Boot diesen Unterschied machen.
Und gut, dass das Gesundheitsboot jetzt mit allen an Bord ausgelaufen ist.
Alle müssen Abstriche machen, auch Ärzte, Apotheker und die Pharmaindustrie.
Ja, Abstriche, die einen Unterschied machen, hoffe ich. Nicht im Unterschiedsboot übrigens, die Lobbyisten. Die haben natürlich ein eigenes Boot. Das Thema Gesundheit, das ist ja sehr umstritten. Und da ist es immer gut, wenn man die geschätzte Meinung von Sachverständigen einholen kann. In diesem Fall zu Apothekern.
Was, ich sage dir jetzt, pass auf, Lobbyisten, die gibt es ja überall, egal wo du hinguckst, überall sind da Lobbyisten. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aber, jetzt pass auf, nicht jeder Apotheker ist auch gleichzeitig ein Lobby. Es gibt ja auch nette Apotheker. Verstehst du dann? Musst du genau aufpassen, Fitzelein.
Danke, Horst. Ja, das sind die Piraten der Gesundheitsmeere, die Lobbyisten, ne? Die es auf das Unterschiedsboot abgesehen haben. Die sind natürlich wie immer gut munitioniert und arbeiten sauber und öffentlichkeitswirksam. Und sie beherrschen die moderne Schocktherapie. So, herzlich willkommen zum Kurs Lobbyismus 2.1. Wir sprechen über Erpressung zur Durchsetzung politischer Interessen. Aktuelles Beispiel, Ministerin Wagen muss im Gesundheitssystem Milliarden sparen, auch bei den Ärzten soll gekürzt werden. Und nun die Frage, was würden Sie ihr entgegnen, wenn Sie die Ärzte repräsentierten? Meier?
Liebe Frau Ministerin, leider sehen sich die Ärztinnen und Ärzte außerstande, die von Ihnen angepeilten Sparziele zu erfüllen. Ein Hausarzt verdient etwa 75.000 Euro mehr als Sie im Jahr.
Stopp. Also so geht's schon mal nicht. Denken Sie bitte an das Thema unserer aktuellen Lerneinheit. Erpressung zur Durchsetzung politischer Interessen. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, wie ein Profi, wie Herr Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung das macht.
Wir werden längere Wartezeiten sehen. Wir werden sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen sehen, die angesichts dieser Kürzung ihre Tätigkeit beenden. Das ist dann so.
Mit uns keine Kürzungen, sonst machen wir den Laden dicht. Bäm! So macht man das. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie die Krankenhäuser vertreten würden, Schmidtke?
Die Notaufnahmen sind jetzt schon total überfüllt. Fahrten zum nächsten Krankenhaus sind jetzt schon oft eine Tagesreise. Da sollte es doch im Interesse der Politik sein, dass die noch bestehenden Krankenhäuser gut über die Runden kommen. Oh,
Schmidtke, ich bitte Sie. Wie wollen Sie denn damit durchkommen? Hören Sie mal, wie es der Profi macht, Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Wir werden in einigen Regionen jetzt sehr schnell erleben, dass Krankenhäuser die Schließung bekannt geben.
So, mehr Kompromisslosigkeit. Ich hoffe, Sie haben das Prinzip jetzt langsam verstanden. Das wird ja alles Inhalt der Prüfung sein. Also eine Chance gebe ich Ihnen noch. Stellen Sie sich bitte vor, Sie vertreten die Pharmaindustrie. Meier, hä? Sie bitte nochmal. Was entgegnen Sie auf Frau Wakens wahnwitzige Sparpläne?
Wir sparen schon unglaublich viel. Und was ich versuche deutlich zu machen, dass wir an die Grenze gekommen sind. Und wenn wir diese Grenze überschreiten, dann werden wir, wie in anderen europäischen Ländern, weniger investieren und Forschung und Entwicklung und Produktion wird hier das Land verlassen.
Okay, hören wir mal, wie Hans Steutel vom Verband Deutscher Pharmaunternehmen das formuliert hat.
Wir sparen schon unglaublich viel. Und was ich versuche deutlich zu machen, dass wir an die Grenze gekommen sind. Und wenn wir diese Grenze überschreiten, dann werden wir wie in anderen europäischen Ländern weniger investieren und Forschung und Entwicklung und Produktion wird hier das Land verlassen.
Ja, sehr gut, Meier. Sie haben es ja doch kapiert. Also Prüfung nächste Woche. Bis dahin.
Herr Professor,
ja?
Nächste Woche wollen wir als Kurs gemeinsam an den Ballermann fahren.
Das fällt dann wohl aus.
Ich denke nicht. Ansonsten sehen wir uns leider gezwungen, Ihrer Frau die Fotos zu zeigen, die wir von Ihnen und der Unisekretärin gemacht haben.
Sie haben wirklich erstaunlich schnell dazugelernt. Mhm. Ich bin stolz auf Sie. Okay, Prüfungen übernächste Woche. Viel Spaß am Ballermann. Also wenn das Reformpaket Gesundheit jetzt in den Bundestag geht, kommt es ja sowieso kleiner wieder raus. Der Bundestag ist ja sowas wie eine Paketschrumpfungsmaschine. Fast alle haben da noch Gesprächsbedarf. Der Miersch von der SPD und der Söder von der CSU auch. Am Ende muss man konstatieren, dass es massive Lieferengpässe im Reformhaus Merz gibt. Zulasten von wem? Na, richtig, Versicherte. So viel sei Ihnen hier schon mal versichert. Am Ende wird gespart werden, eingespart, ausgespart, weggespart.
Wir haben einen Termin beim Spararzt, kurz Sparzt oder auch Discount-Doktor.
Vorbild war für uns der Friseursalon. Da kann man ja als Kunde selber föhnen und dann wird's billiger. Naja, und in unserer Praxis können halt Patienten Aufgaben übernehmen. Die Sprechstunde mit Selbstbedienung.
Entschuldigung, ist das okay so?
Ja, nicht schlecht. Also Hut ab. Dafür, dass Sie zum ersten Mal eine Wunde zunähen.
Die Sperrärztin führt uns durch die profitabel genutzten Praxisräume.
Kommen Sie zurecht mit dem Belastungs-EKG?
Ich habe mich hier irgendwie verheddert.
Auch der Saugnapf gehört aber nicht dahin. Warten Sie.
Mein Auge.
Auch das Zweitmeinungsverfahren wird beim Spararzt perfektioniert. Direkt an der Rezeption.
Guten Tag, ich würde gerne zum Arzt.
Ja, dann holen Sie sich bitte erstmal eine zweite Meinung ein, ob Sie zum Arzt müssen. Vom Arzt nehmen an.
Da war ich ja eben. Die haben das Gleiche gesagt und mich zu Ihnen geschickt.
Endlich ist Gesundheit wieder bezahlbar. Und sie wird noch billiger.
Stehen Sie mal auf. Wieder hinsetzen. Aufstehen. Hinsetzen. Okay, bin beruhigt.
Ja, aber was denn?
Beim Einbau des Kniegelenks war ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob uns Temu da nicht aus Versehen ein Schultergelenk geschickt hat.
Manche Patienten kritisieren dennoch den generellen Sparkurs im Gesundheitssystem. Und manch eine gestrichene Leistung sorgt für Verunsicherung. Vor allem das Hautkrebs-Screening in der Spararztpraxis.
Tja, ich habe jetzt alle Flecken durch, aber ich bin mir bei ein paar nicht so sicher.
Ich kann Ihnen gerne sagen, was das ist. Zahlen Sie bar oder mit Karte?
Spararzt finde ich persönlich wirklich super. Mit Röntgen-Sparangeboten und Rabatt-OPs. Ich höre schon die Spardoc Boris Schnäppchenwerbung im Radio. Das ist der Wahnsinn. Infektwochen bei Spardoc Boris. Sie zahlen einen Infekt, für die beiden nächsten nur noch 50% und wir legen noch zwei Hustensäfte obendrauf. Jetzt bei Ihrem Spardoc Boris. Ja, die echten und wirklich wirksamen Maßnahmen kommen ja erst noch.
Maßnahme 1. Neben Erst- und Zweitmeinung ist jetzt auch eine Dritt-, Viert-, Fünft- und Sechstmeinung verpflichtend. Spätestens dann ist die Lust am eigenen Eingriff im besten Fall von selbst verpufft.
Ich weiß auch nicht. Lohnt sich das überhaupt mit der neuen Hüfte? Neu ist ja auch nicht immer gleich besser. Ach, dann laufe ich halt nur noch Halbmarathon.
Maßnahme 2. Bürgerinnen und Bürger lernen, unkomplizierte Eingriffe an sich selbst vorzunehmen. Ganz bequem von zu Hause, per kostengünstigen Telekolleg oder YouTube-Tutorial.
Jetzt noch die Wunde zunähen, zur Not auch mit Rouladennadeln. Eventuelle Blutungen können dann im Anschluss ganz einfach mit einem Geschirrtuch gestoppt werden.
Maßnahme 3. Beitragsfreie Mitversicherung für Eheleute nur, solange der vom Beitrag befreite Partner versichert, den versicherten Partner ebenfalls mitzuversichern. Maßnahme 4. Homöopathie wird ausschließlich zur rektalen Einnahme in Zäpfchenform verschrieben. Das wird von Krankenkassen homöopathisch bezuschusst. Also mit 0,00001 Cent. Maßnahme 5. Die Versicherung für Bürgergeldempfänger wird nur dann noch vom Staat übernommen, wenn diese sich verpflichten, einmal am Tag einen Apfel zu essen. Mit Videobeweis. Sie hörten unsere 5 Sparmaßnahmen. Eine Maßnahme habe ich noch. Lachen ist und bleibt die kostengünstigste Medizin. Deswegen wird das Erzählen von Witzen von nun an von Krankenkassen bezuschusst.
Ey, sagt der Arzt, keine Langspielplatte mehr. Das klappt nur, wenn ihr auch lacht. Danke. Reicht.
Ja, auf all die Sparmaßnahmen kann man sich eigentlich jetzt schon freuen.
Wir hoffen nur, dass es was bringt auch für alle. Gerade für die drücke ich die Daumen, für die jungen Leute, die alle noch arbeiten und uns dann eventuell mal später pflegen müssen.
Ja. Ja, das wird witzig für die Jungen, von denen es ja, wenn es mit der Geburtenrate so weitergeht, irgendwann gar keine mehr gibt. Dann wäre es gut, wenn wir alle so gesund sind, dass wir kaum bis keine Pflege brauchen. Dafür müssen wir halt was tun. Ende mit Rauchen und Alkohol und Obacht am Grillwagen.
Guten Tag.
Moin, was soll's denn sein?
Eine Currywurst bitte mit einer Portion Pommes frites.
Da soll doch noch was auf.
Ketchup und Mayonnaise bitte.
Eine Curry-Pommes-Schranke, geht los.
Was macht das denn bitte?
Ja, kommt auf an.
Worauf, bitteschön?
Ja, mit Attest oder ohne.
Wie jetzt Attest?
Ja, haben Sie von Ihrem Hausarzt ein Attest? Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, so ein Wisch, wo draufsteht, dass Sie zweimal im Monat Curry Pommes dürfen. Dann mache ich da meinen Stempel drauf, Sie zahlen Ihre 45 und fertig.
Ja, nein, also habe ich nicht.
Aha. Privat oder Kasse?
Also momentan bin ich privat hier.
Ihre Krankenversicherung, Mensch. Privat oder Kasse? Bei Privat müssen Sie das mit Ihrem Verein direkt abkaspern. Bei Kasse bin ich zum Einzug verpflichtet.
Ja, also ich bin bei der AOK.
Na, herzlichen Glückwunsch. Gesundheitskarte dabei?
Ja, Moment, hier, aber ich weiß jetzt nicht.
So, die kommt hier ins Lesegerät. Alter, Größe, Cholesterin, aha. Stellen Sie sich da mal auf die Waage. Oha, 108 Kilo, das wird teuer, ne? Moment, ja, da haben wir es. 18,20 Euro.
Wie bitte? Über 18 Euro für eine Currywurst mit Pommes frites?
Ja, ich krieg davon nur meine 45 und 20 Cent Bearbeitungsgebühr. Der Rest geht direkt an die Kasse. Von wegen Risikoabgabe bei Fehlernährung.
Dafür kriege ich ja woanders ein Steak.
Oh, kommt drauf an, ne? Mageres Rumpsteak, fettfrei gebraten mit Salatbeilage, okay. Aber schönes Ribeye mit Fettauge und womöglich Bratkartoffeln. Und zack, steht die Kasse wieder auf der Matte.
Na gut, dann nehme ich die fettfreie Tofu-Frikadelle.
Gute Wahl. Was zu trinken dabei?
Vielleicht eine Cola? Okay, ich nehme eine Selters.
Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche. Kurz erwähnt, der neue Haushalt 2027 steht übrigens, natürlich nur als erster Entwurf. Weit über 500 Milliarden werden es sein, davon über 100 Milliarden neue Schulden. Ja, darin gibt es natürlich auch durchaus Kritik von Sachverständigen, die das mal runterbrechen.
Ja, also ich finde eigentlich, so ein Haushalt ist eine schöne Sache. Vor allen Dingen nicht, wenn so viel rumliegt. Aber wenn jetzt in meinem Haushalt 532 Milliarden rumliegen würden, wie bei dem Klingbeil, ja, da wäre meine Wohnung aber auch voll bis unter das Dach. Weißt du, aber das willst du ja auch nicht so.
Ja, danke, Horst. Der Haushalt steht zwar, aber zieht noch irgendwie Nebenluft, wie der Automechaniker sagen würde. Apropos, ich lasse mir hier während der Produktion dieses Podcasts, übrigens am Montag, den 4. Mai, immer mal wieder Zapfsäulenzahlen reinreichen. Jetzt haben wir denn hier 225,9, 219,9, 279, 134, was? Was ist das denn? 14? Ach so, Preis für einen halben Liter. Ah, okay. Und das müssen wir dann plus 17 Cent rechnen ab 1. Juli. Relativ pünktlich zur Urlaubssaison, wo der Sprit dann ja wieder traditionell und rituell teurer wird.
Wenn die Spritpreise weiter so klettern, ist es vielleicht irgendwann sogar günstiger, Champagner zu tanken.
Das ist mal eine sehr gute Idee. Oder Chanel oder Dior oder Diesel. Ja, und jetzt? Alles teurer? Und wo sind die Alternativen?
Ich würde mich über ein günstigeres 9-Euro-Ticket freuen.
Natürlich! 6 Euro oder vielleicht 2,35,9? Bitte! Ha! Wir wären alle Deutschland-Ticker. Ich fürchte aber, Frau Reiche wird wieder sagen, wir wären wieder mal...
damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Wusste ich doch. Gute Vorschläge kann sie einfach nicht ab. Also damit auch Sie wenigstens ein bisschen sparen können und nicht sagen, meine Satiresendung hat mich da echt im Stich gelassen. Nein, nein, nein.
Stichwort Aerodynamik. Stellen Sie noch vor Abfahrt sicher, dass sich die Dachbox für die Skiausrüstung nicht mehr auf Ihrem Kombi befindet. Reduzieren Sie den Luftwiderstand aktiv durch sachkundiges Entfernen weiterer völlig unnützer Windangriffspunkte, wie beispielsweise die Außenspiegel. Knackpunkt beim Spritverbrauch ist bekanntlich ein Tempolimit. Ziehen Sie es in Eigeninitiative durch und fahren Sie auch innerorts nicht schneller als 130. Bitte beachten Sie auch den Aspekt Gewichtsreduktion. Jedes Kilo weniger schont Ihr Portemonnaie. Befreien Sie sich insbesondere auf längeren Urlaubsfahrten von unnötigem Ballast wie Kindern, Hunden und Lebensgefährten. Bereits ab einem Gefälle von wenigen Prozent geht der Benzinverbrauch deutlich runter. Machen Sie es wie die Flüsse und wählen Sie in Ihrem Navi nicht die schnellste oder kürzeste Route aus, sondern die abschüssigste und rollen Sie so entspannt durch die Energiekrise. Seit jeher gilt an Deutschlands Tankstellen, Tropfmengen sind unverzüglich aufzunehmen. Die Stiftung Wagentest empfiehlt, schütteln Sie Resttropfen nicht nur aus dem eigenen Schlauch. Jeder Tropfen bringt Sie dem finanziellen Plus ein Stückchen näher. Und Insider-Informationen zufolge plant die Bundesregierung, die Verwendung von Sanifair-Bons aus den Autobahn-Raststätten-Toiletten nun erstmalig für den Erwerb von Diesel und Super Plus freizugeben. Auch hier gilt entsprechend, jeder Tropfen zählt.
Diese 17 Cent übrigens, die eigentlich 10 oder auch nur 1 Cent sind, momentan jedenfalls an den Zapfsäulen, die jedenfalls werden zu weiten Teilen auch von der Erhöhung der Tabaksteuer bezahlt. Also von unseren Freundinnen und Freunden mit dem Glimmstängel in der Hand, die eigentlich zwar gesellschaftlich geächtet, aber jetzt so wertvoll sind wie nie. Also ich persönlich grüße Raucher jetzt auch wieder, lasse ihnen die Vorfahrt, schaue sie auch nicht mehr so mitleidig an, wenn sie abends vor dem Restaurant im Kalten stehen und frieren. Ich feiere sie, ich gebe ihnen einen High Five. Sage im Vorbeigehen laut Danke und stelle mich manchmal sogar dazu, um zumindest ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Vielleicht raucht er oder sie dann noch eine zweite. Jede Zigarette schafft günstigere Mobilität.
Achtung, der Chef kommt.
Moin, Meier.
Moin.
Was sitzen Sie denn hier noch am Schreibtisch?
Wie meinen Sie das, Chef?
Naja, warum machen Sie mit Ihrem Team denn keine Raucherpause?
Naja, wir sind alle Nichtraucher.
Wie bitte? Ja. Das will ich aber nicht gehört haben. Ab nach draußen mit Ihnen. Der Automat hängt an der Ecke.
Aber...
ja, nix aber. Wir haben 10 Transporter auf dem Hof. Wenn Sie jetzt nicht rauchen, gehen die Spritpreise wieder hoch. Die Mehrkosten müsste ich dann ja wohl beim Personal einsparen. Wollen Sie das?
So, Herr Ockermann, ich horch jetzt mal Ihre Lunge ab. Einmal tief einatmen. Wie viel rauchen Sie?
Naja, Kette, Herr Doktor.
Wunderbar. Vielen Dank für Ihren Dienst an der Allgemeinheit. Sage ich auch ganz persönlich als Pendler.
Wie denn? Keine Standpauke?
Ja, hätte ich ihn letzte Woche noch gehalten, aber die Dinge ändern sich eben.
Schön, dann kann ich jetzt ja gehen, oder? Ich habe nämlich noch einen Termin im Rathaus.
Neuer Personalausweis?
Nein, mir wird das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen als Dank für meinen erhöhten Zigarettenkonsum.
Na, dann will ich Sie nicht länger aufhalten, Herr Ockermann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und immer genug Gas im Feuerzeug.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Böll.
Holt bitte euer Buch Wirtschaft, Politik, Schwarz-Rot raus und schlagt Seite 26 auf. Timon, lies mal bitte Absatz 2 vor.
Für die Wirtschaft Deutschlands ist das Rauchen ein entscheidender Faktor.
Danke. Wer weiß, warum das so ist. Ja, Misha?
Weil wir Raucher den ganzen Bums hier ja bezahlen. Mit Pendeln und Lieferungen mit dem LKW und damit ja auch die Preise im Supermarkt.
Genau, wir sind das Rückgrat der Gesellschaft.
Und jetzt Zigaretten raus.
Was haben wir geraucht? Und überall und ständig. Heute frage ich mich auch, war das notwendig? Ich glaube eher nicht, doch es wäre schade gewesen. Es hätte andere Freunde und Geschichten gegeben. Ich bin sicher, mein Leben wäre anders verlaufen. Hätte ich nie angefangen zu rauchen.
So, zwischendurch sei noch kurz gesagt, dass in einem fernen Autoland von Norden aus gesehen demnächst ein neuer Autoministerpräsident regieren wird. Der Koalitionsvertrag steht und wie man hört, wird Cem Özdemir, der Grüne mit schwarzen Tupfern, demnächst tatsächlich Baden-Württemberg regieren. Das Land, das alles kann, außer richtig sprechen. Wir machen kurz Werbung.
Weißt, Cem, zu deinem Amtsantritt brauchst du des Landesvater-Müsli von Seitenwechsler. Seitenwechsler-Landesvater-Müsli. Das machst du dir mit links und dann hast du etwas rechts. Ohne vertrocknete Sultaninen, aber mit leckerem Brezelsalz, mit Original-Sägespänen aus der Werkstatt von Winfried Kretschmann. Ohne linke Ballaststoffe, aber mit grünen Spurenelementen und mit viel gesundem Vitamin C, D und U. Landesvater-Müsli von Seitenwechsler. Das schmeckt dem Cem, weil's Elle schmeckt.
Intensivstation mit Stefan Fritzsche und dem Blick zurück oder besser nach oben auf den Mond. Artemis 2. Ja, da war ja ganz kurz mal was auch hinterm Mond. Ja, ich freue mich drauf. Aber erstmal wurde ja klar, dass Nutella auch mondtauglich ist. Das Glas flog plötzlich ungewollt natürlich direkt durch die Kapsel an der Kamera vorbei. Ja, es war echt ein ziemlich genialer Schachzug. Ich meine, das war wirklich teuer, so eine Mission. Da kann Ferrero schon auch mal was sponsern. Ja? Mal sehen, ob beim nächsten Mal Cornflakes fliegen. Offen, hä? Quasi als Schneetreiben durch die Kapsel segeln. Ich finde, da geht noch mehr.
April 2026. Die Crew der Artemis II-Mission umrundet den Mond, entfernt sich weiter von der Erde als je ein Mensch zuvor und bestätigt, dass hinterm Mond doch noch niemand wohnt.
Frühjahr 2027. Die Crew der Artemis III übt in einer Erdumlaufbahn das An- und Abkoppeln der Mondlandefähre sowie das Rückwärts-Einparken. Bis auf kleinere Lackschäden geht alles gut. Darüber hinaus wird das nächste Mondmotto für den Ausstieg nach der Landung gesucht. It's a small step for me ist zu alt geworden, man braucht etwas Frisches. Vorgegeben sind folgende Worte zur Ergänzung. It's a small reel for my mobile and me. Einsendeschluss ist Ende 27.
Sommer 2028. Artemis 4 landet am Südpol des Mondes. In einem Krater stoßen die Astronauten auf gefrorenes Wasser, also Eis. Pinguine werden aber nicht gesichtet. Leider. Das hätte die Kosten wieder eingespielt. Trotzdem gilt die erste Landung nach über 50 Jahren überwiegend als Erfolg.
Herbst 2029. Ab sofort beginnen regelmäßige Mondflüge mit wechselnden Mannschaften. Die Europäische Raumagentur ESA etabliert in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn einen regelmäßigen Pendelverkehr. Die Landefähre hat 2 Stunden Verspätung und das Bordrestaurant funktioniert nicht.
Frühjahr 2030. König Donald erklärt den Mond nach Kanada und Kuba zum 53. Bundesstaat der USA. Sein Schwiegersohn Prinz Kushner wird der erste Gouverneur des Mondes. Der Ostflügel der Internationalen Mondstation wird abgerissen und durch eine prächtige Badelandschaft mit Sauna und Wasserrutsche ersetzt.
Sommer 2040. Durch den Anstieg des Meeresspiegels infolge des Klimawandels werden sämtliche Startrampen des Space-Programms überschwemmt. Der Mars wird als potenzieller Fluchtplanet aufgegeben und die Weltregierung in Peking erklärt das Zeitalter der Raumfahrt für beendet. Auf Erden gäbe es nun doch Wichtigeres zu tun. Und wenn wir schon übers Fliegen reden, dann gab es ja neben der gelungenen Mondumrundungsmission noch was zu feiern.
Die Lufthansa feiert das 100-jährige Bestehen der Kranich Airline.
Hat sich aber leider im Vogel geirrt und deswegen aktuell den Unglücksrahmen auf der Heckflosse. Erst das hier.
Arbeitskämpfe und Flugausfälle überschatten das Jubiläum.
Die Streiks der Airline haben für hunderte Flugausfälle gesorgt.
Was egal sein könnte, denn gefeiert wird ja schließlich am Boden in irgendeinem Hangar. Und Sekt und Schnittchen serviert ein eingekauftes Catering und keine streikende Saftschubse. Aber richtig Pech hatten sie mit der Wahl ihres Festredners.
Bundeskanzler Friedrich Merz, der ja auch Pilot ist.
Aber er ist eben auch verdammt unbeliebt.
Die Unzufriedenheit mit dem Kanzler wird immer größer. Mittlerweile sagen 80%, dass Merz keinen guten Job macht.
Möchte man so jemanden seine Laudatio halten lassen?
Friedrich Merz fällt auf den schlechtesten Wert, der jemals für einen Kanzler gemessen wurde.
Aber immerhin sagt man ihm nach, dass er dolle Reden halten kann. In seinem Fall sogar mit Zielgruppenkompetenz. Über Leute wie
Leonardo da Vinci.
Bekanntlich Theoretiker der Fliegerei, obwohl
er hat wahrscheinlich nie geflogen.
Ob man schon mal geflogen ist oder schon mal geflogen hat, schon da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und deswegen sind Leonardo da Vinci und Fritze Merz natürlich Mitglieder im selben Club.
Und von ihm ist überliefert ein Wort, das lautet wie folgt. Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, dann wirst du für immer auf Erden wandeln und dein Blick ist himmelwärts gerichtet.
Was gewisse Eigenheiten des Kanzlers sogar erklären könnte, wenn es da nicht noch ein anderes Wort aus der Luftfahrt gäbe.
Das Wort lautet, wenn du meinst, dass alles gegen dich steht, dann denke daran. Ein Flugzeug startet nur gegen den Wind. Niemals mit dem Wind.
Schönes Fliegerlatein, aber hey, wenn der Wind richtig steht, dann muss man aber auch starten und nicht mit einem vollbesetzten Airbus kreuz und quer übers Rollfeld geistern, dabei dauernd mit anderen Fliegern oder Flugfeldlöschfahrzeugen kollidieren und den Passagieren erklären, dass es den Gratis-Kaffee auf der Langstrecke nur noch in der First Class gibt. Man würde gerne mal wissen, wie sich eine Merz-Rede bei EasyJet anhört.
Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche. Und wir nehmen jetzt schon mal ein bisschen was vorweg, und zwar den FDP-Parteitag im Mai. FDP, ja, ich weiß, was ist das? Ja, wie soll ich das? FDP, für uns eine sichere Satirebank, das ist es erstmal. Für viele eine verzichtbare Partei und für andere der heilige Gral der Freiheit. Sie erinnern sich, kommen Sie. Leider knapp vor dem Aussterben. Und jetzt sucht die FDP einen neuen, einen jungen, einen frischen, unverbrauchten, intelligenten und vielleicht sogar weiblichen Vorsitzenden, Vorsitzende. Also genauso einen wie Wolfgang Kubicki.
Haben Sie ein Alkoholproblem, Herr Kubicki?
Ich kann mit solchen Etiketten nichts anfangen, aber ich trinke gern ein Gläschen Wein, alleine um den deutschen Winzern zu helfen. Und ich sage Ihnen, jemand, der Genuss nicht teilen kann, sollte auch keine politische Verantwortung tragen.
Ja, mehr Säufer in die Politik. Ich finde, das ist mal eine Aussage. Und welche Partei, wenn nicht die FDP, sollte die Freiheit des Saufens propagieren? Und
gleichzeitig würde es dazu beitragen, so hoffe ich jedenfalls, dass die Medien mit ihren Spekulationen über Punsch in der FDP aufhören.
Mhm, über Punsch. Genau gesagt, war es der Putsch, den Sie meinen?
Nein, nein, er meint Punsch in der FDP. Damals schon. Ja? Und auch nach Landtagswahlen war immer irgendwie Alkohol im Spiel.
Wir danken Wolfgang Kubicki, das will ich an dieser Stelle sagen. Und falls Sie sich wundern, dass er heute nicht hier ist, wir dürfen das mitteilen, Heiner?
Wir dürfen das mitteilen.
Er schläft seinen Rausch aus.
Kubicki weiß treffsicher und zielgenau mit Metaphern umzugehen.
Es gibt ein tiefes Bedürfnis in der deutschen Parteienlandschaft nach einer politischen Kraft, die noch alle Tassen im Schrank hat. Und das ist die FDP.
Wenn auch keine Weingläser. Aber in der Not trinkt der FDP-Anhänger den Chablis auch mal aus Tassen. Hauptsache Wolfgang wird der neue Weinkönig der FDP.
Würden Sie sich selbst wählen?
Das ist eine sehr gute Frage, selbstverständlich. Wenn ich mich nicht wählen würde, wer sonst?
Ja, ich würde. Nach 8 Gläsern Wein wäre es mir auch wurscht. Dann würde ich auch sogar Wolfgang Kubicki wählen mit erst 2. und 3. Stimme. Faktisch alle Stimmen, die ich so habe. Weil der Kubicki ist zwar nicht mehr ganz so jung, aber noch nicht alt. Auf keinen Fall alt. Also ältlich vielleicht.
Also mein Leben wird nicht unendlich dauern, auch wenn ich glaube, dass ich 108 werden kann.
Wolfgang Kubicki lebt lange. Und wenn er jetzt FDP-Vorsitzender wird, vielleicht noch länger. Übrigens, die gesamte satireverarbeitende Industrie unterstützt seine Kandidatur und auch wir hier von der Intensivstation, damit das mal klar ist. Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn, und am Schluss dieser Ausgabe habe ich hier noch 10 Grundfragen der Gegenwart, die ich heute dem Kabarettisten Florian Schröder stelle. Ich habe ihn vor 2 Wochen getroffen. Er ist ja gerade mit seinem Programm Endlich Glücklich ziemlich erfolgreich, überall im Lande auf Tour. Und ich habe mir gedacht, 10 Fragen sollten ausreichen, um die drängendsten Fragen zu behandeln. Erste Frage: Warum verbittet sich jeder die Einmischung des Staates, wenn es zum Beispiel um seine Heizung geht, schreit aber sofort nach dem Staat, wenn er Probleme durch Krisen bekommt wie Spritpreise?
Das liegt daran, dass wir in der Situation sind, dass Menschen so lange die maximale Freiheit wollen und die Nicht-Einmischung des Staats, solange es ihnen opportun scheint, solange sie das Gefühl haben, dass die da oben etwas von ihnen einfordern, einen Beitrag einfordern, und dass sie in dem Moment, in dem jemand ihnen etwas wegnehmen will, sofort nach dem Staat rufen, weil derjenige, der was wegnehmen will, aus der Privatwirtschaft kommt, und dann soll der rettende Staat zugreifen. Und ich halte das für ein insgesamt großes Problem, weil damit eine Forderung an den Staat ergeht, die er gar nicht erfüllen kann und auch nicht erfüllen muss, nämlich bedingungslose Freiheit und bedingungslose Sicherheit.
Absolut, genau so. Zweite Frage: Braucht es denn doch jetzt langsam den Wehrdienst zurück, damit junge Männer und Frauen nicht ins Ausland fliehen können, zum Beispiel zum Studium?
Naja, eigentlich habe ich es immer so verstanden, dass doch alle aufgefordert werden, ins Ausland zu gehen, weil das eine Art Lebens- und Überlebensvoraussetzung ist, mindestens mal einmal draußen gewesen zu sein.
Erasmus-Programm zum
Beispiel. Alles, ja, eben. Also ich würde sagen, es braucht den Wehrdienst, weil wir mit der Hafermilch-Avocado-Generation natürlich Putin abschrecken, schon rein äußerlich.
Dritte Frage: Wie wird die Gesundheitsreform aussehen, wenn sie 2030 so langsam greift, und welche Lobbygruppen werden gewonnen haben?
Gewonnen haben werden, wahnsinnig unoriginelle Antwort von mir, aber Pharmakonzerne, Ärzte und also mindestens Zahnärzte und Augenärzte, die anderen wahrscheinlich eher nicht, und verloren haben werden Patienten, die nicht privatversichert sind, unter dem Motto: Selber schuld.
Genau. Bist du privatversichert?
Ich weiß es gar nicht genau.
Ja, sehr gut. Danke.
Ich weiß es bei mir auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Krankenversicherung, aber nur Zusatzversicherung. Ah. Und damit lebe ich ganz gut.
Also, fein. Viertens: Wann wird Deutschland tatsächlich klimaneutral, oder erleben du und ich das nicht mehr?
Erleben wir nicht mehr.
Fünftens: Sollte Friedrich Merz bei der nächsten Gelegenheit ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump fordern, wegen geistiger Störung und Völkerrechtsbruch?
Ja, da wäre ich dabei, aber ich glaube, er wird es nicht machen. Er wird sich raushalten und sagen, nee, der Donald sollte bleiben. Wird er sagen, wenn er in den USA ist, wenn er in Deutschland ist, wird er sagen, ah, fände es vielleicht ganz gut, wenn jemand mal drüber nachdenken könnte, das zu tun. Er ist ja mehr so ein Schulhoftyp.
Ne? Ja, aber das, was er hier sagt und wenn er es flüstert, das kommt ja irgendwann bei Donald auch an. Das muss man ja sagen.
Genau, das will er ja auch. Ne? Er will das ja so per stiller Post, will er ja, dass das ankommt, was er sagt, aber er will es eben nicht so direkt sagen.
Die haben ja neulich telefoniert. Was wird er gesagt haben?
Donald, I really think this is good, but sometimes not so good, but we will, it is so good that you love me, and but not good enough, you know, let's see. Also ich glaube, er wickelt ihn so mit so Floskeln um den Finger, dass Trump sowieso längst abgeschaltet hat, weil die Konzentrationsdauer gar nicht
da ist. Der Satz auch zu lang war.
Ja, richtig.
Ist klar. Frage 6. Muss Schwarzfahren künftig straffrei werden, respektive eine Ordnungswidrigkeit, damit keiner mehr in den Knast muss?
Ja, das finde ich sowieso völlig übertrieben. Mein Gott, was ich früher schwarz gefahren bin, ich müsste längst einsitzen. Mhm. Und zwar lange.
Also für ganz Berlin alles frei?
Ja.
Wer zahlt's?
Ich.
Mhm. Gut.
Spitzensteuersatzzahler. Wir Spitzensteuersatzzahler und Hobbycoaches.
Und nicht Privatversicherte.
Richtig.
Frage 7. Hilft eine Zuckersteuer gegen adipöse 10-Jährige?
Nein, ich glaube, das sind so Ideen aus dem libertären Paternalismus, wie das ja heißt. Also Nudges sind das ja. Ne? Also wir setzen die Zuckersteuer hoch. Das ist so ein Kopfnicken im linksliberalen Milieu. Ja, ja, das ist doch gut, aber das wird im Kern wahrscheinlich so viel nicht ändern. Ohne dass ich jetzt da statistisch wirklich Profundes zu bieten hätte, aber es ist meine Intuition und die ist immer richtig.
Yeah. Ja. Frage 8. Hältst du ein Internetverbot für Männer grundsätzlich für richtig, damit unter anderem diese toxische Männlichkeit und der Deepfake draußen bleiben und das Internet ein sicherer Raum wird?
Nein. Ich halte keine Internetverbote pauschal für irgendein Geschlecht für richtig oder falsch. Aber ich halte es natürlich für absolut richtig, alle Männer sofort zu töten.
Mhm. Dann hätten wir das Bob die Frage gar nicht stellen müssen. Das ist gut.
Richtig, dann wäre das Interview auch gar nicht zustande gekommen.
Ja. Wenn du eine Frage 9, wenn du eine Kabinettsumbildung vornehmen dürftest, wen würde das treffen und wer würde kommen?
Ich würde, da gibt es viele, die ich sofort rausnehmen würde. Ich würde ersetzen den Außenminister Wadefuhl und zwar durch Norbert Röttgen, den ich für einen wirklich ziemlich kompetenten Mann halte. Ich würde Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister
rausnehmen. Zum Bundeskanzler Arne.
Genau. Nee, direkt zum Bundespräsidenten.
Ja.
Den würde ich rausnehmen und da würde ich Igor Levit hinsetzen, wenn er das wollen würde. Und ernsthaft, weil ich den wirklich für einen sehr begabten Mann halte, auch als politischen Denker. Und ich würde Katharina Reiche rausnehmen und alle, selbst die reinsetzen, die unter Habeck gescheitert sind.
Das kann Röttgen mitmachen.
Ja, richtig, so. Genau.
10. Frage. Glaubst du noch an die Rente? Also jetzt nicht an deine, weil die ist ja sicher, sondern generell?
Nein. Ich habe da aber auch für mich nie dran geglaubt.
Du hast doch was zur Seite, Entschuldigung. Du wirst doch 10% der Einnahmen von heute zur Seite legen.
Das weiß ich gar nicht genau, weil ich da nicht so genau nachrechne und ich lebe eher so von der Hand in den Mund. Ich komme ja aus einfachen Verhältnissen.
Und, ja, das kann Gerhard Schröder auch immer gesagt.
Richtig, und der lebt auch von der Hand in den Mund, siehst du doch. Und deswegen, aber ich habe bei der Rente, also bei der, wie sie im Moment ist, die halte ich absolut nicht für zukunftsfähig.
Hältst du es für möglich, dass die Rentenkommission eine vernünftige Vorschläge macht? A. Und B, dass die dann auch möglicherweise von der Politik umgesetzt werden? Erstmalig seit, keine Ahnung, 40 Jahren?
A, 50% ja, B, 100% nein.
Danke dir und
vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Schön war das.
Das war sie, die Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn auf den April, Mai. Mit dabei Torben Pöls, Peter Stein, Richard Berkowski, Maja Rollberg, Tom Beinlich, Markus Schubert, Selma Zoronitsch, Martin Zingsheim, Tobias Brodovi, Sebastian Pouilly und Florian Schröder. Mein Name ist Stefan Fritsche. Ich hoffe, die Stimmung ist wieder okay.
Man hat sich da mehr vorstellen können.
Ja gut, mehr geht immer. Aber weniger auch. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Ende Mai wieder hier an dieser Stelle. Und bis dahin alles Gute und
gemeinsam fröhlich an die Arbeit gehen.
Absolut. Und das natürlich wie immer auf der breiten Seite des Lebens. Ah!